So hat die Rosa Hilfe 1983 angefangen, mit dem Rosa Telefon. Ein Seelsorgetelefon für schwule Männer, bis sich 1985 dann die Rosa Hilfe gegründet hat. Seitdem hat sich viel getan. Heute dient die Rosa Hilfe nicht nur als Anlaufstelle für schwule Männer, sondern für die ganze queere Community.
Auf die 40 Jahre, die seit der Gründung vergangen sind, schaut die Rosa Hilfe nun zurück mit einer Ausstellung im Kulturaggregat. Wir waren am Samstag bei der Öffnung der Ausstellung vor Ort. Ihr hört jetzt Matthias, ein Vorstandsmitglied der Rosa Hilfe.
4 Jahrzehnte sind eine lange Geschichte und 40 Jahre sind für einen Verein, der oft kein gewöhnlicher Verein sein wollte und in manchen Belangen vielleicht auch nicht sein konnte, eine beeindruckende Wegstrecke. Wer schon einen Blick auf Ausstellungsstücke werfen konnte, wird vielleicht auch schon bemerkt haben, dass einige Themen der Rosa Hilfe die Welt der Schwulen und Politschwestern schon eine Weile begleiten. Zum Teil eben über Jahrzehnte. Herausforderungen und Aufgaben, die wir, also die Rosa Hilfe Mitarbeitenden der letzten Jahrzehnte, seit 40 Jahren immer wieder bearbeiten müssen. Weil die Menschen Unterstützung suchen beim Coming Out, in der Verständigung mit der Herkunftsfamilie, im Ankommen in unserer Gesellschaft oder weil immer wieder neue menschenfeindliche Organisationen alte Vorurteile für ihr Fortkommen nutzen wollen. Und es gibt Themen, die noch nicht so viele Jahre in der Rosa Hilfe eine Rolle spielen. Besonders zu nennen sind hier die bunte Jugend, die verquerte Behinderung und das Projekt Queer Refugees. Nur kühne Träumer hätten vor 40 Jahren erwartet, dass ein schwuler Verein ein Angebot für Jugendliche etabliert und nach langen Jahren des nur geringfügig geförderten Engagements bei der Stadt einen Antrag für die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe stellt. Nur die optimistischen Schwestern haben vielleicht schon damals darauf gehofft, dass die Rosa Hilfe ein guter und wichtiger Ort für unsere schutzsuchenden queeren Freundinnen aus vielen Ländern sein kann. Alle Engagierten der ersten Stunden hätten Selbsthilfe und Empowerment von Menschen mit Behinderung begrüßt. Die Gesellschaft war jedoch noch kaum dazu bereit. Alle Engagierten der ersten Stunden haben die besonderen Herausforderungen für ältere Schwule gesehen. Angesichts einer Szene, in der Jugend, Schönheit und Potenz die zentrale Währung waren und sind, sowie in der Gesellschaft, die auch heute nur wenige Angebote für die Bedarfe von älteren und alten Menschen mit queerer Lebensgeschichte hat. Alle Engagierten der ersten Stunden hatten einen klaren antipatriarchalen Kurs und übten als Tunten und Schwestern deutlichste Kritik an den damaligen Rollenbildern. Wir schauen heute also auf 40 Jahre unserer Hilfe zurück, können an diesen Wänden Spuren der damaligen Herausforderungen entdecken und unsere gesellschaftliche Realität für queere Menschen heute hinzuprojizieren. Wenn wir uns hineinversetzen, ist es kaum zu übersehen. Wichtige Bausteine der Gründung unserer Rosa Hilfe sind nach wie vor grundlegend für die Arbeit der Rosa Hilfe. Es geht um Selbsthilfe und es geht um Emanzipation. Das gilt für die Schaffung saferer Spaces durch ehrenamtliches Engagement, zuvorderst zu nennen ist hier das Freitagscafé und das Queer Meetup Schwules Dance im Waldsee und die Beratung aus einem Team von Peers. Das gilt für die Angebote, die aus den tiefen Wünschen von Menschen in den Räumen und Zusammenhängen der Rosa Hilfe im Wesentlichen durch diese Menschen selbst entstanden sind. Das gilt für die Schaffung von Freiräumen, in denen unsere Bedürfnisse gelebt werden können, in denen wir uns ausprobieren können, weil wir das Leben der Mehrheitsgesellschaft nicht einfach kopieren können. Und bei allem müssen wir uns stets bewusst sein, dass wir uns nie auf dem Erreichten ausruhen können. Wir werden eine Minderheit bleiben und können stets zum Ziel populistischer Machtspiele werden. Umso wichtiger ist es, uns zu erinnern, woher wir kommen, auf welchen Schultern wir stehen und welche fantastischen Sachen unsere Vorgängerinnen vollbracht haben. Diese Ausstellung ist ein Zeugnis von Mut, Kraft, Solidarität. Diese Ausstellung zeigt Dinge, die uns heute noch entsetzen, wütend machen und auch traurig. Aber sie zeigt viel mehr Dinge, die uns stolz machen dürfen. Stolz, dass die Gründungsimpulse der Rosa Hilfe nach 40 Jahren noch erkennbar sind. Stolz, dass es trotz immer neuer Herausforderungen immer noch weitergeht. Unsere Beharrlichkeit ist wunderbar. Das queere Leben, das hier in Freiburg geschaffen wurde, lässt mich dankbar sein. Für die vergangenen Jahre und für heute.
Den Blick in die Vergangenheit für die Ausstellung hat Caroline geworfen. Caroline arbeitet im Archiv der Rosa Hilfe und hat die Ausstellung kuratiert. Wir haben Day interviewt.
Die Vernissage der Rosa Hilfe ist ja diesem 40-jährigen Jubiläum gewidmet. Es wurde ja auch schon in der Rede ein wenig angesprochen, dass sich der Fokus der Themengebiete ein wenig geändert hat. Von vielleicht früher, auch wo es ziemlich viel um AIDS ging, hat sich der Themenbereich ein wenig verschoben.
In den letzten 40 Jahren definitiv ja. Also man muss sich eigentlich vor Augen führen, dass die Rosa Hilfe so als im Wesentlichen schwuler Verein startet. Mit einem Beratungstelefon, das hat auch den Slogan sozusagen Beratung von Schwulen für Schwule. Und da macht es natürlich auch sehr viel Sinn, dass die HIV-AIDS-Thematik da einen sehr großen Rahmen eingenommen hat. Und das bleibt eigentlich auch relativ lange so, dass hier vor allem im Verein eigentlich Männer, die sich als schwul definieren, irgendwie aktiv sind. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass jetzt Begrifflichkeiten in den 80ern und 90ern auch anders funktionieren als heute vielleicht. Also die Übergänge zwischen Menschen, die sich als Tunden sehen oder welche, die sich vielleicht als Transfrauen definieren würden heute, die sind auch ein bisschen fließend. Also ganz so streng war es vielleicht jetzt nicht, aber so insgesamt würde ich schon sagen, es war eigentlich ein Verein mit Schwulen, von schwulen Männern für schwule Männer im Wesentlichen. Und man hat dann eigentlich so in den frühen 2000ern, dass das so ein bisschen aufbricht in Ansätzen. Also es gibt beispielsweise die erste Lesbi-Gruppe, also für lesbische und bisexuelle Frauen dann ab 2006, die Elements. Die sind sehr interessant auf jeden Fall als Thema. Und ich würde eigentlich sagen, dass es so komplett aufbricht dann erst so 2015 ungefähr. Da kriegen wir dann eine eigene Jugendgruppe, die Bunte Jugend, und die ist einfach sehr, sagen wir mal, sehr durchmischt. Also da sind ganz unterschiedliche Leute drin. Und damit ändert sich dann eigentlich auch die Zielgruppe vom Verein irgendwo. Also so würde ich es eigentlich sehen. Und heute haben wir jetzt sehr viele bunt gemischte Gruppen, also die entweder für alle Personen offen sind oder die, die vielleicht auch sogar nur für Flinter-Zielgruppe irgendwie gedacht sind. Gerade aktuell zum Beispiel die Flinter-Friends, die sich irgendwie einmal im Monat treffen. Also da hat sich tatsächlich sehr viel getan. So von schwuler Verein hin zu LGBTQ, queer irgendwo.
Weil du hast ja gemeint, erst so ab so den 2000ern hat sich das von einem Schwulenverband so weiter geöffnet.
Ja.
Also von jetzt so 40 Jahren ist ja so dann eigentlich die Hälfte davon waren es dann nur schwule Männer. Hast du eine Erklärung, was kommt das, weil so schon sehr lange gedauert hat, bis sich das so geöffnet hat?
Ja, also ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass Aktivismus in den 70ern und 80ern einfach anders funktioniert hat als heute. Also das ist zum großen Teil einfach historisch bedingt, dass gerade jetzt Schwule und Lesben einfach andere Themen hatten, die für sie wichtig waren in der Zeit. Also man muss sich halt vor Augen führen, dass für, sagen wir mal, Leute, die als schwule Männer gesehen wurden von der Gesellschaft, ich will es mal so formulieren, bis 1969 halt noch einfach Gesetze galten, dass es halt illegal war. Und daraus entwickelt sich halt auch einfach ein gewisser sozusagen spezifischer Aktivismus, also dass man halt sagt, diese Gesetze muss man halt ändern und abschaffen, was jetzt einfach für lesbische Frauen kein Thema war beispielsweise. Und generell war es auch so, dass in den 70ern und 80ern lesbische Frauen eher so an die Frauenbewegung angedockt waren und schwule Männer so ihre eigenen Vereine und ihren eigenen Aktivismus hatten, hängt dann auch mit AIDS irgendwie zusammen. Also man hatte halt einfach irgendwie andere Themen. Ich würde es jetzt aber auch nicht so hinstellen, als hätte es da keine Gemeinsamkeiten oder keine Versuche zusammenzuarbeiten gegeben. Das gab es definitiv. Also wir haben beispielsweise den CSD-Film von 1989 auch in der Ausstellung präsent. Und das war, also dieser CSD 89 war gemeinsam organisiert von lesbischen und von schwulen Gruppen. Also da wurde dann schon zusammengearbeitet. Aber es war halt einfach, es war irgendwie sehr viel getrennter, als es das heute ist, auf eine gewisse Art. Man hatte halt seine eigenen Räume. Und wollte die vielleicht auch haben. Also wir haben im CSD-Film beispielsweise auch eine Rede von einer lesbischen Frau, ganz am Anfang, die halt einfach sagt, schwule Männer sind für sie auch Vertreter des Patriarchats und sie hat mit denen eigentlich nichts gemeinsam und sie will ihre eigenen Räume haben. Also irgendwo, ja, es war halt einfach historisch so gewachsen.
Ich konnte jetzt sehr raushören, dass der Aktivismus sehr auf Eigeninitiative beruht. Gibt es mittlerweile auch Unterstützung von der Stadt? Fühlt ihr euch da auch gesehen?
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Tatsächlich, also unser Vorgänger oder unsere Vorgängerorganisation, das Rosa Telefon, war komplett Privatinitiative. Das stand am Anfang auch in einer Privatwohnung, dieses Telefon. Später dann im Jos Fritz in der Buchhandlung, in so einer kleinen Kammer. Aber das war komplett von Ehrenamtlichen getragen, die haben das gemacht. Da war überhaupt nichts irgendwie mit Fördergeldern oder so. Die haben auch irgendwann beantragt bei der Stadt, dass man bitte ihren Anrufbeantworter bezahlen soll, was abgelehnt wurde. Was es dann allerdings seit 1990 gab, war ein Mietkostenzuschuss. Also die Rosa Hilfe hatte dann irgendwann eigene Räume in der Escholstraße und die hätte man nicht finanzieren können ohne staatlichen Zuschuss. Also da hat die Stadt dann schon Geld zugegeben sozusagen, damit diese Räume bezahlt werden konnten. Und was sich dann halt in den 2000ern irgendwie gezeigt hat, war, dass es eigentlich sehr viel so Bedarf gibt für das Angebot. Also gerade so eben auch ab 2015 dann mit dem Themenbereich queere Geflüchtete, was da einfach dann sehr stark wurde. Aber dass es einfach mit ehrenamtlichen Ressourcen nicht ausreicht, das zu machen. Und wir kriegen tatsächlich seit dem Doppelhaushalt 2019-20 kriegen wir eine Förderung und haben eine Geschäftsstelle jetzt eine hauptamtliche eingerichtet. Da arbeiten jetzt aktuell Lena und Mika und das ist auf jeden Fall super. Also damit kann man einfach ein sehr viel breiteres Angebot aufstellen, wenn man auch wirklich Leute hat, die den ganzen Tag sich mit was beschäftigen können und nicht nur nach der Arbeit. Das macht einfach einen sehr großen Unterschied. Also wir sind da sehr dankbar für und man muss auch sehr viel politischen Aktivismus irgendwie oder Lobbyarbeit, sage ich mal, betreiben, damit man das aufrechterhält.
Und aktuell gibt es ja auch Kürzungen bei der AIDS-Hilfe. Betrifft euch das als Rosa-Hilfe auch?
Dazu kann ich tatsächlich nichts sagen, weil ich bin nicht mehr im Vorstand. Das heißt, die finanziellen Themen, die Zahlen kenne ich jetzt nicht tatsächlich.
Okay.
Aber man muss natürlich schon immer befürchten, dass irgendwie Gelder gestrichen werden oder man Einsparungspotenzial sieht. Das war auch in den 90ern schon so. Da wurde uns beispielsweise der Mietkostenzuschuss auch gekürzt.
Ja, genau. Wir hätten noch eine persönliche Frage an eine Person von der Rosa Hilfe. Gibt es eine Geschichte oder eine Begegnung, die besonders im Kopf geblieben ist?
Da würde mir jetzt zum Beispiel spontan einfallen, einen Fall aus den, ich glaube, es war späte 80er. Da ging es auch Themenbereich HIV/AIDS. Und vielleicht zum Kontext, also es war die große Frage, wie man auch mit infizierten Personen umgeht. Und es wurde sehr, also es gab sozusagen die eine Seite, die da sehr restriktiv das handhaben wollte und beispielsweise auch dafür sorgen wollte, dass sich Leute nicht mehr frei bewegen können, wenn sie infiziert sind, um sozusagen eine weitere Verbreitung zu verhindern. Und dann halt die Seite, die gesagt hat, das sei ein Eingriff in Freiheitsrechte und das geht halt nicht. Also es gab hier in Freiburg den Fall von einem Punk, der eben HIV-positiv war und auch schon AIDS erkrankt. Also es war eigentlich klar, dass der wahrscheinlich nicht mehr besonders lange lebt sozusagen. Und der wurde dann zwangseingewiesen in eine Psychiatrie im Prinzip und konnte sich, also hat halt im Prinzip seine Freiheit eingebüßt. Und die Rosa Hilfe hat versucht, sich dafür einzusetzen, dass das halt nicht passiert. Aber das fand ich irgendwie sehr... Also das hat mich irgendwie sehr berührt, dass man halt diesen Menschen, der jetzt so schwer erkrankt ist, sozusagen in den letzten Lebensmonaten da dann so einsperrt, weil er halt einfach sich unkonform verhalten hat. Also er hat halt öffentlich Leute geküsst und irgendwie die Polizei beschumpfen oder sowas und Alkohol konsumiert, was ihm dann auch negativ ausgelegt wurde. Aber ja, das war irgendwie so ein Fall, der mir irgendwie sehr nah ging. Was aus ihm wurde, weiß ich nicht. Ich habe nur einen Teil der Akten sozusagen.
Falls ihr die Ausstellung selbst besuchen möchtet, bis zum 13.06. im Kulturaggregat habt ihr noch Gelegenheit dazu. Euch erwarten echte Tonbandaufnahmen des Anrufbeantworters des Rosa Telefons, einen Dekaden aufgebauter Leitfaden der Geschichte zur Rosa Hilfe in Form von Postern und informativen Aushängen sowie interaktive Stationen wie ein Moodboard oder eine Wünschegirlande.